3, 2, 1. Welcome to Notch the Keller.
Und damit herzlich willkommen im Altherren-Podcast im Spielekeller. Ich bin froh, dass ich wieder hier bin und Dennis auch hier ist. Ich freue mich, dich zu sehen, Dennis.
Ja, kann ich nur zurückgeben. Wir sind endlich wieder vereint und durften uns einmal im Wechsel sozusagen verpassen, sind jetzt aber wieder gemeinsam da. Wie geht es dir, mein Lieber?
Es geht mir gut und mir ist wirklich aufgefallen, dass wir nehmen ja einmal in der Woche auf, normalerweise. Wir haben ja trotzdem durchaus mehr Kontakt zwischendurch.
Ja.
Und das war jetzt 2 Wochen echt still. Ich würde ja fast so weit gehen und sagen, ich habe dich ein bisschen vermisst.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Es fehlt dann irgendwas. Man hat ja so eine gewisse Routine, wenn man über 110, mittlerweile 113. Folge aufnimmt, plus alles, was davor noch passiert ist. Und das ist mir auch aufgefallen. Also ich war letzte Woche, Montag, da habe ich bin so zurückgekommen und es war so eine Sache, auf die ich mich gefreut habe. Und dann war mir klar, nee, diese Woche passiert ja noch nichts zusammen. Wir müssen nochmal eine Woche warten. Und du warst im wohlverdienten Urlaub und hast dir weitestgehend gut gehen lassen, habe ich gehört.
Ja, sehr, sehr gut sogar. Ich sagte ja natürlich Altherren-Podcast, weil wir ja gerade einen Catch-up hatten. Und ich mir am Donnerstag beim Wakeboardfahren den Knöchel, ja, weiß nicht, geprellt wahrscheinlich habe. Also ist nicht ganz kaputt. Es geht auf jeden Fall alles wieder ganz gut. Und du hast was mit der Schulter. Also ja. Wir kommen jetzt in ein Alter, in dem wir über Krankheiten und Medikamente sprechen.
Ja, es ist wirklich so. Bei mir im Freundeskreis immer ist irgendwas die ganze Zeit. Irgendjemand hat immer irgendein Problem. Und einer der Gründe, woran man merkt, dass man älter wird, glaube ich.
Ja, ist sehr viel passiert in 2 Wochen. Ich muss zu meiner Schande jetzt auch gestehen, das wird dich ja vielleicht, das freut dich nicht, aber wir haben das ja immer thematisiert. Ich habe mich jetzt auch endgültig mit dem Abstieg abgefunden.
Achso.
ich habe gehofft, rechnerisch können wir noch, aber der Zug ist so abgefahren, ey.
Der schade. MSV Duisburg, liebe Freunde.
Vierte Liga.
Das ist echt schade, aber Chris, weißt du, was dafür richtig geil wird für uns beide? Wenn der KFC Uerdingen, der damalige Bayer, das damalige Bayer Uerdingen, es jetzt schafft, im Entscheidungsspiel zu gewinnen, dann werden wir tatsächlich in der vierten Liga sein
und
somit uns treffen.
Gehen wir dann zusammen zum Fußball, ja, ist was du sagst.
Genau, das wäre jetzt so mein Vorschlag, weil also KFC Uerdingen hat tatsächlich, die müssen im Prinzip, die haben es selbst in der Hand. Der Erste, der möchte nicht aufsteigen, der kann Lizenz beantragt und der Zweite steigt auf und der Zweite und Dritte spielen noch gegeneinander. Und wenn dazu gehört auch der KFC Uerdingen. Ja. Bedeutet, wenn sie am Start sind dann und gewinnen, dann sehen wir uns in der vierten.
Das wäre eigentlich cool. Tatsächlich, ich habe die letzten Spiele ja gesehen, also leider hatte Duisburg das auch in der Hand, ne? Also das hätte echt noch klappen können. Ich weiß nicht, ob du da, ich will jetzt auch gar nicht zu viel drüber reden, aber das Spiel gegen Mannheim, ne? Direktes Kellerduell, und 1-1, jeweils ein Eigentor.
Oh ja, war du.
Ey Bruder, das war ein Spiel, ne? Das kannst du dir überhaupt nicht geben. Aber ist okay. Also ja, ich hab mich damit abgefunden. Super schade. Rechnerisch geht's noch. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ich glaube, der Zug ist abgefahren.
Ich halte es kurz erfreulich, als auch großer Dortmund-Fan. Unser Spiel gegen Atletico Madrid, es lief fantastisch im Rückspiel zu Hause. Und gestern, leider Gottes, Leverkusen, die Unbesiegbaren, jetzt im 45. Spiel noch das Unentschieden in der 8. Spielminute der Nachspielzeit geschossen. Also ich, mit dem Kopfballtor, ich glaube es einfach nicht. Also ich habe gedacht, ich hab Jesse vorher gesagt, Dortmund wird heute Leverkusen vom Thron stoßen. Die werden das erste Mal verlieren. Und bis zur 7. Minute der Nachspielzeit habe ich gesagt, guck mal, das läuft. Und dann gab es wieder ein Tor in der Nachspielzeit. Ich glaube, das 13. oder so. Die Saison, das ist Wahnsinn.
Krass, oder?
Wirklich.
Also ich bin ja direkt aus dem Urlaub nach Wolfsburg gefahren und war beim Innovation Circle. War sehr cool, weil es tatsächlich es ging um Mixed Reality und ne, Web3 und solche Themen. Also super coole Leute, tatsächlich auch, war so ein bisschen gemischt, ne? Die haben auch ein bisschen gekickt, dann gab es ganz viel so User Experience und wir durften halt das Spiel dann noch sehen. Und das war ja auch Wolfsburg gegen Bochum, ist ja auch ein direktes Absteiger, oder, ne? Also jeder brauchte die Punkte, sagen wir es mal so.
Ja.
Und da hat auch die Hütte gebrannt, ne? So im wahrsten Sinne des Wortes. Da haben die Wolfsburger selbst eigentlich nur gezündelt. Und da war richtig Schmackes drin, ne? Also du hast wirklich gemerkt, dass da richtig Schmackes drin war.
Wollen wir einmal kurz über die News sprechen, denn da ist ja auch echt viel passiert und gibt es auch ein paar größere Sachen. Was hältst du davon?
Ja, bitte. Es wäre mir ein Fest, Dennis. Soll ich mal, also komm, ich schmeiß dir mal einen an den Kopf. Wir haben ja schon vorher drüber gesprochen, eSports World Cup kündigt Preisgeld an, also es war ja schon vor so einem Gespräch, jetzt Gesamtpreisgeld 60 Millionen. Ich glaube, ich will das einmal kurz differenzieren, also es sind natürlich 60 Millionen über den gesamten World Cup.
Ja.
Jetzt war das natürlich von der Schlagzeile her gigantisch, weil ich meine, ist halt einfach viel Kohle, möchte ich auch absolut bitte genauso stehen lassen. Ist aber natürlich nicht für ein Spiel, ne, weil jetzt immer kommt so, oh, das ist der größte Prize Pool ever. Ich finde, wenn man das mit Dota vergleicht, muss man einmal so ein bisschen differenzieren und sagen, das eine ist ein Game mit, ich glaube, 40. Ja. Und das andere sind jetzt ne, mehrere Spiele. Ich glaube, 19 sind es gerade oder sind sogar schon 20. Dennoch, 60 Millionen ist ein Brett, oder?
Es ist mega, mega viel, aber ich sehe es genau wie du. Also es ist natürlich, um den E-Sport zu pushen, um eine krasse Schlagzeile rauszuhauen, sind 60 Millionen erstmal eine Ansage. Vielleicht bin ich da wieder ein bisschen zu kritisch, aber gleichzeitig schließe ich mich deiner Meinung an. Am Ende des Tages gab es natürlich auch schon andere Preisgelder, die schon ansatzweise in diese Nähe kamen mit dem Major, mit dem International, nicht Major, und das in Dota 2 und das war Standalone und ja, letzter Stand bei mir war 19 Games. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon bei 20 sind, aber es sind auf jeden Fall viele Top-Titel, viele, viele Top-Titel.
Ja, alle Top-Titel, glaube ich, ne?
Genau, und es wird überall sicherlich Millionen Preisgeld geben. Und combined ist das ein, also wirklich ein gigantisches Preisgeld. Deswegen geil. Und ich bin aber auch noch nie ein Freund von 40 Millionen Preisgeld gewesen bei Dota 2.
Ich will genau das nämlich ansprechen. Ich habe eine Frage an dich, genau dazu. Ja. Ich habe diese LinkedIn-Post natürlich verfolgt und du hast jetzt auch gesehen, dass die haben ja die Sphere in Vegas übernommen. Ne? Ja. Also sieht cool aus. Meine Frage ist so ein bisschen, wenn du jetzt siehst, dass das so aufgebauscht wird mit den 60 Millionen. Und ja, wie du sagst, wahrscheinlich wird es ja in fast jedem Spiel irgendwie Millionen Preisgelder geben.
Ja.
Jetzt war ja so ein bisschen die Aussage, ne, so für eine sustainable future. Glaubst du, dass so ein Preisgeld für einen World Cup dem Ökosystem wirklich hilft oder er schadet?
Das Ökosystem müsste man theoretisch ja noch auseinanderfriemeln in die jeweiligen Titel. Mhm. Denn Ökosystem in StarCraft, was es immer noch gibt, ist ein anderes als in Counter-Strike beispielsweise. Und da müsste man dann eigentlich das alles auseinandersizieren und die einzelnen Ökosysteme sich anschauen. Grundsätzlich würde ich sagen ja, weil wenn ich jetzt mal vergleiche, je nachdem, wie groß die Preisgelder sind, aber bei 60 Millionen kann man ja ein ganz gutes Gefühl dafür bekommen, dass nicht überall 20 Millionen Preisgeld da sind, mhm, logischerweise. Glaube ich, dass die Höhe gerechtfertigt ist, weil es das Riesen-Event ist. Das heißt, es soll schon hoch sein. Aber auf der anderen Seite ist es dann auch im Verhältnis zu anderen Preisgeldern, die es schon gibt, bei Major-Events etc. pp., ja nicht unverhältnismäßig, überhaupt gar nicht in meiner Wahrnehmung. Sondern es gibt das eine große Ding im Jahr, wo es ordentliches, sehr, sehr ordentliches Preisgeld gibt, wo sicherlich einzelne Spieler bei anderen Events schon mal mehr gewonnen haben, durchaus. International ist immer das beste Beispiel, ja, aber sicherlich auch durch andere Events, die nur ein Stop waren, auch schon ähnlich viel oder sehr gutes Geld im Verhältnis verdienen konnten.
Wobei ich glaube ja, das International ist ja, und darauf zielt ja die Frage auch so ein bisschen ab, ist ja glaube ich kein so gutes Beispiel eigentlich.
Genau.
Weil wenn du dir das Ökosystem in Dota anguckst,
ist kaputt.
Also jetzt genau, um es jetzt einfach zu übertreiben, ist ja kaputt. Ne, weil du ja. Du hast Teams, die sich alle nur bauen, um dieses Preisgeld abzugreifen. Und wenn das International vorbei ist, lösen die sich alle auf, wenn sie es nicht geschafft haben irgendwie, und setzen sich neu zusammen. Das versucht man ja auch gerade so ein bisschen in den Griff zu bekommen über diese Turnierserien. Aber so aktuell ist das Dota-Ökosystem ja, glaube ich, komplett kaputt. Und ich glaube auch, das Preisgeld ist durchaus Bestandteil des Problems, ne? Weil natürlich schön, dass es crowdfunded ist, aber ich glaube, das ist tatsächlich zu viel Kohle, um was Solides, Langfristiges aufzubauen. Weil in der Wahrnehmung zumindest, es viel nur ums Geld geht und nicht mehr um das Spiel per se.
Voll, natürlich, absolut.
Ne, aus Spielersicht siehst du das vielleicht nochmal anders, aber du siehst ja einfach, wie diese Organisationen sich ständig selbst zerlegen und dann wieder neu zusammensetzen.
Ja, voll. Also ich bin bei der Dota 2, bei dem Compendium, wo man im Prinzip einen Teil, ich glaube, es waren immer 25%, das hat sich ja auch ein bisschen geändert. Ich bin jetzt nicht super tief in der Dota 2 Bubble drin, aber das Preisgeld wird ja meines Verständnisses nach nie wieder so hoch sein, wie es mal war. Wo es dann jetzt dieses Jahr landen wird, ich bin sehr gespannt, aber vielleicht hilft das dem Ökosystem ja dann auch tatsächlich neben einem E-Sport World Cup mit 19 Titeln beispielsweise. Ne?
Ja, ich bin gespannt, ich habe richtig Bock. Also ich will mir das mal angucken jetzt. Ich bin vor allem gespannt, wie es aufgezogen wird, weil das ja einfach, ist einfach eine echt lange, große Veranstaltung natürlich.
Ja.
Die auch einfach, ist ja auch keine Eintagesveranstaltung, ne? Ist ja auch nicht ein Wochenende.
Ja.
Das heißt, ich bin einfach total gespannt, wie das am Ende wirklich aussehen wird, ne? So in der ersten Iteration.
Da bin ich auch sehr, ich bin wirklich sehr gespannt, weil es auch irgendwie, so doof es sich anhört, irgendwie schon noch ein Neuland ist. Also zumindest für mich. Mhm. Und wie das dann am Ende auch alles abläuft, wie es angenommen wird, wie es operativ umgesetzt wird. Das ist ja schon ein ganz schöner Kraftakt, das umzusetzen. Und man sieht ja auch immer wieder links und rechts neue Signings von Senior People aus dem E-Sport-Business. Mhm. Relativ viele Ex-ESL-Leute, möchte ich dazu sagen, ist mir dann doch jetzt auch aufgefallen. Mehr als ich am Anfang gedacht habe. Mhm. Mal gucken.
Die jetzt, meinst du jetzt, die jetzt zur Foundation gehen oder die an, ja. Also weil, genau.
Die, genau, die jetzt weil, dann, ne, erst ESL, EFG und dann EFG und dann E-Sport World Cup Wechsel vollzogen haben.
Ja.
Ich hatte den Eindruck, dass Ralf mir suggeriert hat, dass es nicht so viele Wechsel gibt. Aber ich glaube, es ist halt auch schwer, ein gutes Team aufzubauen, die dann am Ende den Job machen. Du brauchst einfach erfahrene Leute. Ne?
Ja, weil operativ macht ja am Ende eh die ESL oder halt die EFG. Also die sind ja Operator für den World Cup. Ich habe auch gesehen, dass Leute, die ich halt aus einem früheren Leben sozusagen noch von der ESL kenne, die dann ganz andere Dinge gemacht haben, jetzt auch wieder alle aufpoppen. Das fand ich irgendwie ganz süß. Also du hast schon recht. Ich glaube halt, dass du Leute brauchst, die halt verstehen, wie das funktioniert und du halt dementsprechend dann natürlich auch auf Leute zurückgreifst, die du halt kennst, ne? Von denen du halt einfach weißt, die können das stemmen.
Voll. Ja, ja, absolut.
Geil.
Activision Blizzard. Das war ein Thema, das du auch mal mitgebracht hast, worüber wir beide gesprochen haben. Es ging damals um diesen Lawsuit und um Call of Duty und dass die Teams sich nicht gut behandelt gefühlt haben und wir die Diskussion hatten, ändert sich da jetzt was oder nicht? Mhm. Und ich habe es auch tatsächlich erst in der Vorbereitung gelesen. Ich hatte es nicht vorher online gesehen und habe gesehen, dass ein ganz schöner dicker Change jetzt letzten Endes passiert ist. Nämlich die Antrittsfees, die die Teams bezahlt haben, wurden komplett rückerstattet. Das hat mich wirklich verwundert.
Also nicht nur ausgesetzt, sondern auch wirklich rückerstattet, ne? Die bereits bezahlten. Also
das sind ja zig Millionen, darf man ja auch nicht vergessen. Also ja wirklich viel Geld. Und gleichzeitig wurden die Teams mehr incentiviert. Also in beide Richtungen ist es besser für die Teams geworden. Nämlich der Anteil der Revenues aus den Verkäufen in-game wurden erhöht. Und Merch kommt auch noch mit dazu. Hast du eine Meinung dazu?
Ja, ich glaube, das muss so sein, tatsächlich. Also die Liga war ja auch kaputt, würde ich jetzt in Anführungsstrichen, würde ich gar nicht in Anführungsstriche setzen. Ich glaube, das kann man auch so sagen. Ich glaube, die Liga war halt auch einfach kaputt. Lag natürlich auch an diesen großen Investments davor. Die Revenue Shares waren wahrscheinlich nicht so langfristig sustainable ausgelegt, wie es sein müsste. Jetzt haben wir das bei Riot gesehen, ne, was Riot mit League gemacht hat und wie das umgebaut wird. Ich glaube, dass das hier der richtige Schritt ist. Dass die Fees aussetzen, finde ich erstmal cool. Dass sie die zurückerstatten, hat mich überrascht, tatsächlich. Ja. Weil somit sind ja alle Franchises per se erstmal free. Also natürlich hast du das Geld einmal reingesteckt, kriegst es jetzt zurück. Ich habe aber auch gesehen auf LinkedIn, ich weiß nicht mehr genau, wer es gemacht hat oder wer es geschrieben hat, aber ich glaube, Optic hostet jetzt ja auch eines der größeren Turniere in der Liga. Mhm. Beziehungsweise oder um Call of Duty herum. Und ich glaube, das war ja auch was, weiß gar nicht, was vorher nicht möglich war. Auf jeden Fall hat es keiner gemacht. Das ist jetzt so. Und dann sagt auch so, hey, wir sind so die Ersten, die das hier machen. Ne, also da haben wir auch wieder Hex mit dabei, der ja auch mit maßgeblich diesen Lawsuit irgendwie angebracht hat.
Ja.
Also da ändert sich viel. Ich glaube, das ist gut für die Szene. Ich glaube, dass das gerade für Nordamerika, wo es ja einfach so groß ist, richtig gut ist. Ich weiß, dass der Jason Lake ja gerade mit Complexity im Counter-Strike-Ökosystem versucht, in Nordamerika viel auf die Beine zu stellen. Mhm. Ne, er will ja doch eigentlich wieder Turniere machen, hatte jetzt auch sehr transparent kommuniziert, hey, ich habe dafür für dieses Event keinen Sponsor gefunden, deswegen geht das nicht, aber wir machen das. Also ich glaube, dass, was jetzt die Call of Duty League macht, dem Ökosystem um Call of Duty herum auf jeden Fall hilft. Und ich glaube auch dann einfach da für Nordamerika, ne, wo es einfach so ein Riesen-Game ist, auch nachhaltig oder nachhaltiger wahrscheinlich jetzt die Teams unterstützt.
Grundsätzlich ist Call of Duty natürlich ein Riesentitel, darf man ja nicht vergessen. Gleichzeitig muss ich aber sagen, ist das erstmal auch eine sehr positive Nachricht für den E-Sport, denn da ist ein Publisher bereit, sehr viel Geld und Commitment reinzusetzen. Das wird jetzt ja morgen nicht wieder weg sein. Und einen guten Teil seines Shares sozusagen in E-Sport zu investieren.
Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel davon hängt an der Microsoft-Übernahme? Mhm. Und möchte man da irgendwie so ein bisschen, ne, will man da die Wogen glätten? Oder, weißt du, wie, also welchen Impact hat das eigentlich? Ne? Und hätte Activision Blizzard das irgendwie alleine auch gemacht, kannst du jetzt nur mutmaßen, aber ich finde das ein super Signal tatsächlich. Ich finde es aber auch erstaunlich, dass ja eigentlich Call of Duty hier bei uns, also Deutschland, ich würde jetzt vielleicht noch so Mainland Europa mitnehmen, gar nicht so groß angekommen ist.
Ja.
Wie in den USA.
Da sind wir schon immer sehr verschieden gewesen, habe ich das Gefühl. Der weitestgehend europäische Markt, bis auf irgendwie Großbritannien, die und vielleicht, weiß ich nicht, Italien, aber Großbritannien habe ich immer im Kopf, der ähnliche Spieltitel hat wie die USA und auch ähnlich erfolgreich. Viel Konsole nach wie vor, ne, schon immer, historisch. Und müsste man echt mal genauer reinschauen, was die Gründe sind, warum auch, also der Markt, viel mehr PC-Markt auch hier ist zum Beispiel als in Großbritannien oder auch vielleicht in den USA im Verhältnis. Thema Gamescom.
Ja, da habe ich einen für dich nämlich, den habe ich dir mitgebracht, da wollte ich dich zu befragen.
Ja, sehr gut.
Wir haben ja jetzt ganz viel über die Gamescom gesprochen. Die Gamescom hat ja jetzt die an sehr konkreten Richtlinien für die Akkreditierung von Creatoren und Creatorinnen. Ich weiß nicht, ob man das englische Wort eigentlich gendert, aber auf jeden Fall haben sie jetzt diese Richtlinien rausgebracht.
Ja.
Und ich habe dazu, also nur so ein paar Tweets gelesen. Und Same. Ich wollte dich mal dazu befragen, wie du das findest, weil, und ich kann das einmal, ich weiß nicht, wir können das vielleicht verlinken, aber es geht so, ne? Instagram brauchst du irgendwie 75.000 Follower, bei TikTok brauchst du 250.000 Follower, bei YouTube dann schon 300.000 Abonnenten. Und da fand ich halt schon so, ich habe immer verstanden, dass du auf TikTok eigentlich viel schneller Follower sammelst als auf allen anderen Plattformen. Ne? Also dann hast du Facebook 250.000, Podcast mindestens 5.000 Hörerinnen pro Folge. Das können wir, glaube ich, ganz gut einschätzen, was das bedeutet.
Ja.
Wie findest du diese KPIs? Du steckst ja viel tiefer in dieser ganzen Creator Economy.
Ja, voll.
Wie siehst du das?
Also grundsätzlich finde ich es erstmal gut. Der Grund dahinter, vielleicht um das nochmal kurz zu erklären, ist ja, dass man mehr Acht darauf legen möchte, dass Gaming-relevante Personen auf die Gamescom kommen. Das ist ja auch so dieses mit Sternchen-Verweis, ne? Wir wollen Leute aus der Gaming-Welt, auch so Creator und Creatorinnen, oder aus sehr nahen Gebieten. Also themenverwandt, glaube ich, war die richtige Kommunikation da. Was die Followership angeht und die Abonnenten, das verstehe ich nicht so ganz, um ganz ehrlich zu sein. Also grundsätzlich sind wir in dem Zeitalter ja angekommen, dass es eher um Engagement geht und weniger um Abonnements oder um Followership. Und dann finde ich die Verhältnismäßigkeit auch ehrlicherweise fragwürdig. Das sieht für mich aus, als ob das mit dem Daumen hoch und dann so mal abmessen, gucken, ob das so passt. Weil du hast es gerade schon gesagt, TikTok und YouTube, also 300.000 Abonnenten auf YouTube und 250.000 Follower auf TikTok, das erschließt sich mir schon nicht so ganz. Da frage ich mich persönlich, und da möchte ich natürlich niemanden angreifen, aber wurden da mal zwei, drei große Content-Creator gefragt aus verschiedensten Plattformen, die das viel besser abmessen können? Und wenn ja, wer war das? Denn ich glaube, da wären andere Zahlen bei rumgekommen. Ich kann dem nicht so ganz folgen, ehrlicherweise. Auf der anderen Seite finde ich es gut, dass da generell mal ein Ansatzpunkt ist. Man muss auch in aller Fairness dazu schreiben, ich weiß nicht, ob wir das hier auch mit drin haben, es ist halt eben so, man kann sich aber auch separat bei der Gamescom melden. Und wenn man in Nischen arbeitet, ich meine, wir beispielsweise sind ja eine völlige Nische. Wir machen aus dem E-Sport einen Business-Podcast. Ja, klar, auch Gaming, aber wir sind schon sehr driven in diese Richtung. Das heißt, wir müssten nochmal erklären, hey, wir sind ja hier voll der Nische. Und wenn das zum Thema passt, dann bekommen wir wahrscheinlich eine Einladung, hoffe ich.
Ich finde es ja erstmal gut, um diese Lanze halt auch zu brechen, ne, dass es diese Richtlinien gibt. Ich glaube auch, dass du ja, ist ja, glaube ich, das erste Mal, dass die jetzt so konkrete Richtlinien rausbringen. Ich gehe stark davon aus, die werden nachjustiert. Aber ich finde es einfach gut, dass du irgendwas hast. Ne? Jetzt ist es ja immer so, du musst ja erstmal irgendwas zu Papier bringen, damit du es halt verbessern und anpassen kannst.
Korrekt.
Weil man kann sich natürlich auch theoretisch tot diskutieren, ne, wie es sein könnte. Aber schreib mal was auf Papier, jetzt kriegst du Feedback. Mit dem Feedback kann man arbeiten. Aber es gibt auf jeden Fall etwas.
Ich finde, du hast es super auf den Punkt gebracht, denn meckern tun wir alle mal gerne. Am Ende muss einer immer den ersten Schritt gehen und das ist immer der nervigste. Immer das erste Mal etwas bauen ist immer, das, weil da kannst du nur falsch liegen. Du kannst nur Dinge falsch machen, weil sie meistens noch kein anderer gemacht hat. Und dass du Angriffspunkte lieferst, ist vollkommen klar. Das ist bei jeder neuen Veranstaltung so. Das ist aber ganz normal.
Einen habe ich noch. Pass auf, wir haben ja jetzt noch ein Thema und dann haben wir auch einen Gast. Aber ich habe jetzt noch eine Sache, weil du gerade, wir meckern alle mal ganz gern gesagt hast. Ich habe ja im Urlaub, total witzig, mich nochmal vermehrt mit Google-Bewertungen auseinandergesetzt.
Ja.
Bewertest du Restaurants oder ähnliche Dinge auf Google? Machst du das?
Extrem selten.
Schaust du dir die an?
Ja, extrem oft.
Hast du dir mal viele, hast du dir mal viele durchgelesen?
Ja, zu viele. Ja.
Absolut. Ich bin vom Glauben abgefallen. Ne? Da waren Sachen dabei, wo ich mir denke, also ne, wir sind in der deutschen Meckerkultur. Nummer eins, es gibt so viele 4-Sterne-Bewertungen, die, wenn du die aber liest, sagen, alles perfekt.
Ja.
Wo ich mir denke, da gibt auch 5. Ne? Ja. Und dann gab es auch immer zwischendurch so geile Sachen wie, ey, das war alles mega, alles perfekt, 1 Stern. Und dann hast du, das war eine Eisdiele, da hat auch der Besitzer drunter geschrieben, das ist ja super, da gib uns doch 5 Sterne bitte. Ne? Und dann hast du aber auch so Sachen dabei, und das war auch in dem Wake Park zum Beispiel, war so eine Bewertung, wo dann drin stand, kann ich nicht empfehlen, hab mir irgendwie einen Bänderriss zugezogen oder so. Ne, sowas, wo ich mir denke, ja, da können die doch nichts für.
Was?
Ja. Ne, also, ey, Mekka-Kultur, ich hab gelacht, ne? Also, da sind Sachen, die sind natürlich nicht lustig. Also nicht alle. Aber, also, mich hat zuerst meine Zahnärztin darauf angesprochen, dass sie meinte, hey, es wäre übrigens cool, wenn du uns auf Google bewerten könntest, weil, ne, also, und bei denen sieht das. Ich hab das gemacht und ich hab ganz kurz danach schon diese Notifications bekommen, so von wegen, hey, deine Bewertung wurde 100-mal gesehen, deine Bewertung wurde 1000-mal gesehen. Ich denk so, für einen Zahnarzt?
What?
Ne, und dann hatte jetzt nämlich auch am Wake Park, meinte er nämlich auch, hey, wir freuen uns auch über Bewertungen. Weil ich habe halt gesagt, wie geil ich das fand, ne, wie nett die auch alle sind. Dann meint, ey, wenn du das so siehst, dann freuen wir uns über eine Bewertung.
Ja.
Und dann habe ich angefangen, mir die mal durchzulesen. Weil du guckst ja immer so, ich finde das halt, ne, 5 Sterne plus. Wer fand das denn schlecht? Und dann liest die auch erstmal so diese 1-Sterne-Bewertungen. Boah, Junge, die sind unterirdisch. Und die sind vor allem nicht sachlich, ne?
Ja, das ist genau, das ist, glaube ich, das Problem. Ich habe mir auch schon so viel, und ich trete mir immer wieder in den Hintern, dass ich öfter bewerten muss. Ich komme irgendwie nicht in diesen Flow rein, weil ich finde, du hast vollkommen recht. Ich fällt es auch gerade wieder bei ein, zwei anderen Themen ein, wo ich gerne noch eine Bewertung machen möchte, wo ich mich dann immer drücke oder sage, hey Schatz, machst du dann vielleicht noch die Bewertung? Haben wir doch beide gefeiert. Aber ich muss mir da selber in den Arsch treten. Also ich gebe aber auch keine Negativen, muss ich dazu sagen. Also ich bin jetzt nicht so einer, der dann nichts Positives, aber dafür was Negatives gibt, wenn dann bin ich konsequent bei dem Thema. Aber ich würde schon gerne öfter mal eine positive geben. So wie man ja auch gerne ein Trinkgeld gibt, wenn es gut gelaufen ist. Ne? Und das ist ja auch eine Art von Wertschätzung in der heutigen Zeit, auch bitter notwendig, weil ich auch glaube, dass viele Bewertungen trotzdem aber auch gefaked sind. Also das fällt mir auch mal wieder auf, wie viele Bewertungen da irgendwie nicht real sind. Und dann mal eine gut geschriebene Bewertung, da weiß man dann auch, dass die echt ist. Das hilft einem ja auch beim Durchlesen, logischerweise.
Ja, wenn ich meine schreibe, also ich schreibe auch halt nicht viele. Ich habe jetzt, glaube ich, 3 geschrieben, ne?
Okay.
Eine davon war, glaube ich, ein Halbsatz, aber ich tue mich damit immer super schwer, weil du willst sie auch nicht so umgangssprachlich schreiben, sondern du willst sie dann auch ordentlich schreiben und du willst ja auch die richtigen und wichtigen Punkte mitgeben. Und dann lesen die sich auch ganz schnell so, als hätte ich irgendwie einen Stock in mir. Ne? Und dann denke ich mir auch mal so, boah, ah komm, ist okay, weißt du? Aber also mir fällt es nicht leicht, die zu schreiben, aber ich glaube, was mich am meisten schockiert hat, ist, wie viele Leute eigentlich extrem zufrieden sind, aber trotzdem nicht voll bewerten.
Ja.
Also wenn ihr diesen Podcast hier bewertet, auf Spotify oder auf Apple, ne, oder sonst
4 Sterne,
wo, mach einfach voll. Wenn es geil ist, mach einfach voll. So ja. Luft nach oben gibt's nicht mehr. Wir können uns nicht verbessern.
Das liegt an unserer Limitierung. Das liegt an Chris und meiner Limitierung.
Ja,
ich hoffe, ihr könnt damit umgehen.
Wir haben unsere geistigen Kapazitäten erreicht. Mehr gibt's nicht. 5 Sterne oder meckert, aber nicht alles geil 4.
Ja, bin ich dabei.
So.
Lass uns so langsam aber sicher zum Gast kommen, oder?
Haben wir einen Gast?
Ich glaube schon.
Also wir schwitzen hier die ganze Zeit, weil unser Gast ja tatsächlich schon mit uns im Raum sitzt. Und jetzt, ich glaube, deswegen haben wir die News auch so lang gezogen und auch viel darüber gesprochen, immer mal wieder disconnected wurde. Ja, ich hoffe, das funktioniert jetzt. So, genau, ich wollte ja gerade noch kurz so diesen Ball zuwerfen, das Popcorn zuschmeißen. Aber magst du dich einmal vorstellen, Marco?
Okay, hallo. Ja, freut mich total, hier bei euch zu sein. Mein Name ist Marco Alexander Breit. Ich leite im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Unterabteilung KI, Daten, Digitaltechnologien. Und da sind seit 2 Jahren auch aufgehangen die Games und die Kultur- und Kreativwirtschaft.
Springen mir sofort Fragezeichen in den Kopf. Denn die Themen, die du betreust, kannst du einmal erklären, warum die da aufgehangen sind, wo sie aufgehangen sind?
Das hat zwei Gründe. Also zum einen muss man sagen, die große Weichenstellung war, dass die Koalition sich, als sie sich 2021 zusammengefunden hat, entschieden hat, dass die Games vom Verkehrsministerium ins Wirtschaftsministerium gehen. Und dann gab es im Wirtschaftsministerium die Frage, wo in der Digitalabteilung, das ist meine Abteilung, das quasi aufgehangen werden soll. Und dann gab es ein kurzes Gespräch unter den Führungskräften, wo ich meinen Kolleginnen und Kollegen kurz zugehört habe. Und dann habe ich das Wort ergriffen und eine zweiminütige Einlassung getätigt, wo ich kurz die Vokabeln wie ESL, Gamescom, E3, Gamesförderung und so weiter habe fallen lassen. Und danach haben sich irgendwie alle angeguckt und es mir gegeben. Das hat auch wunderbar gepasst, weil mit KI, Daten und der Kultur- und Kreativwirtschaft hat das sehr schön harmoniert in meinem Portfolio.
Cool. Und ihr habt jetzt den DCP mit ausgerichtet, also ja, den Deutschen Computerspielepreis.
Du warst ja letzten Donnerstag. Das war sehr schön. Wir hatten volles Haus in München und ich glaube, der Jahrgang in diesem Jahr fand ich den Jahrgang auch nochmal richtig, richtig spannend, weil man schon gemerkt hat und ich würde sagen, das kann man dann auch schon erwähnen in Beziehung zur Gamesförderung, wir haben schon gemerkt, dass aus Deutschland jetzt richtig starke Spiele kommen, die auch nicht nur quasi von der Spielidee, sondern in großen Teilen auch von der Grafik und von dem Audiodesign und auch von der insgesamten Performance wirklich auch mithalten können.
Ich würde jetzt einmal mit dir ein bisschen zurückspringen, weil ich weiß, dass du zum Beispiel ja auch den Game Boy hattest, 89, als er rauskam. Mhm. Also du bist tatsächlich auch Gamer.
Ich bin tatsächlich Gamer, ja. Insofern hat es da auch den richtigen getroffen im Wirtschaftsministerium. Ich selber habe das Letzte, was ich gespielt habe, war jetzt Shadowrun Returns auf der Switch, davor XCOM 2 und an Ostern Super Mario Land auf dem Game Boy durchgespielt, genau.
Boah, indem man nicht speichern kann.
Indem man nicht speichern kann, was aber auch nur 28 Minuten dauert, wenn man es geübt hat. Und ich habe es zum ersten Mal in meinem Leben durchgespielt. Ich muss dazu sagen, anscheinend war ich als 8-Jähriger nicht gut genug, um das zu schaffen.
Ey, ich hab das auch so komplex in Erinnerung. Das Einzige, was mich damals gewundert hat, jetzt, also kürzlich, war, dass du einfach nicht speichern kannst. Ne? Du kannst, ja. Da hatten wir auch, glaube ich, auch kürzlich sogar schon mal drüber gesprochen. Du konntest diese Spiele einfach nicht speichern. Aber ja. Okay, magst du einmal ein bisschen deinen Werdegang aufarbeiten? Also, so, wer bist du? Wie bist du denn dann? Ist ja also schön, dass wir einen Gamer haben, der sich dann mit Games beschäftigt. Aber wie ist denn der Weg dahin für dich gewesen?
Dennis zum Beispiel begleitet meinen Weg schon deutlich länger, als er denkt. Ich habe es ihm mal irgendwann auseinandergesetzt, als wir uns zum ersten Mal getroffen haben. Ich habe Politikwissenschaften, Geschichte und Soziologie studiert in Heidelberg und habe damals, das war so Anfang der 2000er, Warcraft 3 online gespielt. Deutlich schlechter als Dennis und die damals beginnende Pro-Gaming-Community. Aber nichtsdestoweniger sehr intensiv. Ich habe mir eine Menge Mühe gegeben. Allein, es hat nicht so richtig gereicht. Aber es hat für mein Studium, hatte ich ja auch noch nebenbei und dann noch meine Frau kennengelernt. Und irgendwann habe ich festgestellt, ich muss schlafen, habe eine Frau, Studium und Gaming und ich muss das irgendwie so sortieren, dass alles zusammenpasst. Also habe ich mich kurzzeitig mal auf mein Studium konzentriert und das dann auch beendet und habe danach als Redenschreiber beim saarländischen Ministerpräsidenten Peter Müller angefangen, weil ich mich für Politik auch ganz massiv interessiert habe, weil es eine hervorragende Gelegenheit war, da einen Einstieg zu machen. Eigentlich wollte ich Unternehmensberater werden, aber ich habe gedacht, das nehme ich mit. Und von dort aus habe ich dann im Prinzip im öffentlichen Dienst Karriere gemacht, wie man so sagen kann. Ich wurde dann Leiter des Ministerbüros, Leiter des Ministerpräsidentenbüros von Annegret Kramp-Karrenbauer. Dann bin ich mit Peter Altmaier später ins Bundeskanzleramt bei Angela Merkel und dann mit ihm ins Wirtschaftsministerium gegangen. Und habe die digitalen Themen mitgenommen und dann die Games-Themen mir erobert.
Ich möchte mal ganz kurz eine Lanze für dich brechen, Marco. Denn ein richtiger OG, weißt du, Chris, woran man einen richtigen OG erkennt? Pass auf, ganz einfach, du hast nämlich gerade eben gesagt, Marco, ja, meine Pro-Gamer-Karriere, da hat es noch nichts dazu gereicht, aber das Wort Pro-Gamer ja. War nämlich in meiner Welt damals noch ganz normal und das war nämlich der E-Sportler und der Profispieler. Jeder war damals ein Pro, ein Pro-Gamer, ne, nämlich der PG und Marco kommt aus der Zeit, wo das nämlich noch so gesagt worden ist, für alle, die jetzt gerade zuhören und denken, sind schon ewig dabei, haben aber noch nie Pro-Gamer gesagt, nee, seid noch nicht so
ewig. Ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter. Und ich sage dir sogar, dass ich auch heutzutage nach wie vor Pro-Gaming für den besseren Begriff halte.
Ich auch. Ich glaube, Chris, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen und uns mal gefragt, wann das eigentlich passiert ist, dass das so vehement in diese Richtung E-Sportler gedrückt worden ist. Weil Pro-Gamer hört sich auch einfach viel cooler an. Und in der Sportwelt bist du halt ein Pro, hört sich auch alles viel, also ne, das fühlt sich ja viel besser an.
Ja, ich glaube, es lag an den Marketingbudgets, ne? Wenn du es irgendwie Sport nennst, weißt du halt genau, wo du die Budgets herbekommst. Aber ich bin voll bei dir und ich habe das tatsächlich auch wahrgenommen, als Marco das sagte. Ja. Und das, da geht mir auch persönlich das Herz auf.
Ja, same.
Weil ich halte das für den besseren Begriff. Aber das ist so viel zur Ablenkung.
Sag mal, jetzt bist du mal so durch. Ja, sag gerne was.
Vielleicht darf ich das als Redenschreiber mal kommentieren, weil ein Redenschreiber ist ja einer, der quasi sich relativ gut überlegt, welche Worte an welcher Stelle setzt. Das Pro-Gaming setzt das Gaming in den Mittelpunkt. Und das machst du dann auf eine professionelle Art und Weise. Du bist aber immer noch ein Gamer. Als E-Sportler bist du ein Sportler, der aber das Ganze im elektronischen Umfeld machst. Also wenn ich jetzt quasi als Redenschreiber würde ich sagen, der Change von Pro-Gaming zu E-Sports ist eigentlich eine Professionalisierung des Gegenstands. Also wir gehen weg von Spielen und hin zu Sport. Aber es nimmt quasi die eigentliche Person dann nach hinten und setzt das quasi in einen größeren Kontext. Ich finde den Begriff Pro-Gamer trotzdem gut, weil am Ende muss man dazu stehen, dass man Gamer ist oder eben nicht. Es muss nicht immer alles unter dem großen Mantel des Sportes laufen, obwohl ich, da kommen wir ja bestimmt auch noch drauf, für die Gemeinnützigkeit auch durchaus bin.
Dann habe ich einfach nochmal eine Frage zum Redenschreiben selbst. Also, weil das ist natürlich, wenn du dir das aus der Rhetorik anguckst, genau das, was du jetzt gerade auch gesagt hast, da ist ja mehr, als das Auge irgendwie trifft. Ne? Also das ist ja, wie du sagst, die Worte sind ja sehr bewusst gewählt, der Aufbau ist ja sehr bewusst gewählt. Hast du einfach Interesse an Sprache gehabt oder wie entscheidet man sich dann auch wirklich dazu, Redenschreiber zu werden?
Da gibt es eine persönliche Begründung und eine politische. Die politische erspare ich euch jetzt. Das hatte sehr viel damit zu tun, dass ich Saarländer bin und ich damals der Meinung war, dass der auch wieder aufkommende Oskar Lafontaine im Saarland nicht unbedingt der allerbeste der Ministerpräsidenten wird und ich deswegen versucht habe, mein Teilchen dazu beizutragen. Aber eigentlich die persönliche ist, wenn man Politikwissenschaften, Geschichte, Soziologie studiert hat, ein großes Latinum hat, Latein lange gemacht hat, die Sagenwelt kennt und so weiter, dann ist man einfach ein Mensch, der sehr generell denkt. Und wenn man, es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten, entweder man geht eher so in die Unternehmensberatungsperspektive oder man geht in die Politikberatungsperspektive. Also wenn man Mindset hat, man hat natürlich noch 1000 andere Möglichkeiten. Und ich wollte beides machen, ich wollte vor allen Dingen gute Entscheidungen vorbereiten. Und das dann quasi über den Redenschreiber eines Ministerpräsidenten, also wirklich nah an denjenigen, die am Ende auch die Entscheidung treffen, fand ich einfach super spannend. Mit Rhetorik selber war kommt mit dazu, aber war nicht der ausschlaggebende Punkt.
Boah, dann, also ich will jetzt nicht springen und Dennis kann mich gleich wieder einfangen, aber ja, ich will diese Frage einmal kurz dann loswerden. Wenn du dir den E-Sports anschaust, also die E-Sports-Industrie generell jetzt dann, vor allem auch in Deutschland, da hast du ja wahrscheinlich auch deine persönliche Wahrnehmung, wie du auch ne, das ganze Storytelling mitnimmst, wie du die Entwicklung siehst. Hast du dazu eine Meinung? Also glaubst du, weil du hast ja gerade auch erzählt, ne, hey, Pro-Gamer stellt den Gamer in den Vordergrund, beim Sport ist er der Sport. Wie siehst du denn das Narrativ oder wie nimmst du das Narrativ des E-Sports aktuell in Deutschland wahr? Und hast du da eine Meinung zu? Also wie stehst du dazu?
Also ich glaube, es gibt drei wichtige Punkte und ich würde euch bitten, mich vielleicht zwischendrin an meinen dritten zu erinnern. Das ist nämlich das Alter. Also das erste ist, ich glaube, wir sehen eine extreme Professionalisierung der Strukturen. Ich finde, Dennis, du hast da unfassbar viel beigetragen mit TechTV damals, quasi schon früh angefangen. Das war damals noch alles noch nicht so professionell. Heute sitzt du in einem großen Studio, hast viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, einen großen Umsatz. Das hat ja alles viel kleiner angefangen. Und ich kann mich daran erinnern, wie ich in Löwen in Belgien dazugeguckt habe bei dir und die Anfänge mitgesehen habe. Insofern, wir sehen eine große Professionalisierung über alle Strukturen. Und das Zweite ist, wir haben in Deutschland das Narrativ des Gamings an sich ist nicht besonders glücklich. Ihr kennt die Debatten alle. Ich selber habe natürlich auch schon quasi diese Debatten um Killerspiele mitgemacht und so weiter und so fort und aber eigentlich immer versucht, dagegen anzuhalten und dann auch dafür zu sorgen, dass das Ganze irgendwie einen positiveren Schwung kriegt. Den haben wir jetzt ein Stück weit schon und das liegt an dem dritten Faktor, nämlich die Tatsache, dass wir werden alle älter, aber wir kommen natürlich damit auch irgendwie in ausschlaggebendere Positionen. Dennis hat klein angefangen, ich habe klein angefangen, Chris hat klein angefangen. Insofern ist es ganz natürlich, dass wir uns entwickeln, dass wir auch Leute kennen, ja, dass wir Narrative wiederholen können, dass wir in Funktionen kommen, wo man auch mal sogenannt die Shots callen kann. Und für mich und auch Michael Kellner, der als Gamer ja auch als parlamentarischer Staatssekretär der Grünen im Wirtschaftsministerium, für mich als CDU-Mitglied heißt das, dass wir im Prinzip auch in Teilen in unsere Parteien wirken können, dass wir die Narrative dort verändern in der Gesellschaft und damit in der Breite. Und das führt, und ich komme zurück auf die ursprüngliche Frage, dazu, dass wir bei E-Sports jetzt ein anderes Narrativ haben, dass es auch ernster genommen wird und wir auch Leute haben, die an entscheidender Stelle dafür kämpfen können. Aber ich will ganz ehrlich sagen, das ist meine persönliche Meinung, dass natürlich sowas wie Hand of Blood, Eintracht Spandau eine Menge dafür getan hat, im Prinzip Aufmerksamkeit einfach dahin zu ziehen. weil ich habe früher StarCraft 2 noch geguckt, ehrlich gesagt letztens bei Twitch, das läuft ja mittlerweile quasi, da muss man 7-mal scrollen, dann findet man unten noch ein bisschen was, aber die Eintracht, insbesondere die Eintracht, aber auch League of Legends findet ganz groß statt und das hat auch damit zu tun, dass Aufmerksamkeit jetzt neu kanalisiert werden wird. Wobei, letzter Satz, ich glaube, dass das wirklich gute E-Sports-Spiel, das wirklich massentauglich breite E-Sports-Spiel noch nicht erfunden ist und dass auch noch zwei ganz maßgebliche Dinge fehlen. Auf der einen Seite eine richtige Fankultur, da sehen wir Anfänge von. Ich glaube nicht, dass es so nachhaltig ist, wenn man nicht dran arbeitet. Und das zweite ist, auch die Gemeinnützigkeit beim E-Sport fehlt mir noch.
Zwei gute Punkte, zwei sehr wichtige Punkte. Ich weiß gar nicht, ich wollte eigentlich noch mal ein Stück zurück, jetzt sind wir schon so ein Stück weiter. Auf der anderen Seite wollte ich trotzdem ganz gerne mal so ein bisschen den Alltag von dir noch mal verstehen. Gerade Peter Altmaier, ich erinnere mich noch sehr gut daran, der Mann war öfter mal auch hier und da auch in der Öffentlichkeit zu sehen. Das wird ziemlich sicher auch in dem Zeitraum gewesen sein, als ihr dann auch zusammengearbeitet habt, so mal deine Rolle zu verstehen. Was hast du dann in der Zeit gemacht und wie sieht das da so aus? Auch einfach mal spannend, ne, von unseren Gästen mehr zu erfahren, vor allen Dingen, weil es nicht unser Alltag ist. Wenn du da mal ein bisschen was zu erzählen möchtest, sehr gerne. Ich hatte sofort Bilder im Kopf. Deswegen, erzähl doch mal.
Also im Kanzleramt war es, also man muss sich das so vorstellen, die Staatskanzlei des Saarlandes, das Saarland ist klein, aber die Staatskanzlei ist quasi die oberste Behörde in so einem Land und da sitzt der Ministerpräsident, quasi das Äquivalent zur Bundeskanzlerin oder dem Bundeskanzler im Land. Und das Kanzleramt funktioniert am Ende genauso. Insofern habe ich im Prinzip, da ich immer nah an denjenigen war, die in diesen Ministerbüros oder im Ministerpräsidentenbüro waren, eigentlich immer denselben Alltag gehabt, der allerdings sich total unterschiedlich auswirkte. Also das heißt, du liest halt Akten, bereitest Entscheidungen deines Ministers oder deiner Ministerpräsidentin oder der Kanzlerin vor, dann hast du eine Menge Gesprächstermine, bei denen du nebendran sitzt und quasi die du vorbereitet hast, die du aber auch nachbereitest. Das klingt langweilig, heißt aber auch, im Kanzleramt zum Beispiel, wir haben mit Elon Musk geredet und hatten damals quasi, das muss 2014 gewesen sein, könnt ihr gerne mal gucken, was seitdem bei Tesla so passiert ist. Aber die Frage, die wir damals diskutiert haben, ist, wie wir eigentlich die Stromnetze aufbauen müssen, um E-Mobilität in Deutschland durchzusetzen. Und was das eigentlich mit Tesla, die damals wirklich schon Thermik hatten, im Vergleich auch zur deutschen Automobilindustrie, was das eigentlich heißt für die, wenn die so ein Ladenetzwerk bauen. Das hat wettbewerbsrechtliche Gründe, das hat Gründe der Förderung, das hat Gründe, die für Wettbewerber auch in Deutschland wichtig sind. Insofern, man kommt mit unfassbar spannenden Leuten zusammen, spricht mit denen wirklich Tacheles in sehr komprimierter Zeit und versucht das dann quasi irgendwie so in Entscheidung zu gießen, dass es für Deutschland oder für das kleine Bundesland, in dem man dann arbeitet, irgendwie gut kommt.
Okay, nice. Ja, also lass uns gerne, weil ich meine, ne, lass uns gerne wieder zurückspringen, da wo wir gerade waren, wir waren nämlich schon mitten im Gaming-Thema und darum soll es ja heute auch viel gehen. Lass uns da gerne weitermachen. Du hast gerade abgeschlossen im Prinzip mit nichts anderem als, es fehlen so zwei große Bausteine noch mehr Fandom, sag ich mal, auf der einen Seite das, was die Eintracht Spandau, glaube ich, schon sehr, sehr gut vormacht auf der einen Seite und Gemeinnützigkeit auf der anderen Seite. Chris hatte ja schon gefragt, so, okay, wie passt das zusammen mit der Rolle und wie sieht denn da sozusagen dein Alltag aus? Ne? Und was tust du dort in der Verantwortung, die du gerade hast, sozusagen? Du bist ja letzten Endes ein bisschen unser Vertreter, wenn man so möchte. Lass uns doch gerne da weitermachen.
Also zunächst kann ich das nicht ganz für mich alleine in Anspruch nehmen, weil erstens habe ich noch ein großes Team. Die Games sind ein Fünftel meines Teams. Das sind noch 7 Leute, die sich da noch drum kümmern. Und dann ist in der politischen Leitung bei uns im Haus noch Michael Kellner, der wirklich auch ein sehr guter Advokat für die Gaming-Industrie ist, aber auch für den E-Sport und der selber auch, wie ich gesagt habe, schon Gamer ist. Insofern, wir sind ein größerer Haufen, der sich damit beschäftigt, diese Dinge voranzutreiben. Wir hatten gerade letzte Woche Montag den großen E-Sports-Dialog bei uns im Ministerium organisiert, wo wir breite Stakeholder, wie wir das nennen, also im Prinzip das Ökosystem in seiner Breite mal eingeladen haben, von den Ehrenamtlichen bis hin zu den Unternehmen, ein Podium gemacht haben und danach Workshops. Vielleicht ein kleiner Spoiler aus dem Workshop oder aus den Workshops, ganz viel war von Anerkennung die Rede. Und Anerkennung und dass man eigentlich gar nicht unbedingt mal materiell fördern muss, sondern auch mit Aufmerksamkeit und Unterstützung fördern. Und das ist Wasser auf meine Mühlen, weil ich glaube, dass darin die erste politische Verantwortung liegt, nämlich das Thema wirklich als etwas zu betrachten, was ein Zukunftsthema ist. Und es dann auch entsprechend quasi im Munde zu führen. Wir sehen das auch zum Beispiel in Frankreich. Wir sehen Anzeichen davon auch in Deutschland. Wie gesagt, Michael Kellner ist da auch schwer unterwegs, aber auch bei anderen Parteien. Ich würde mir wünschen, dass der E-Sport am Ende eine Gleichrangigkeit erfährt zum normalen Sport. Und dazu gehört die Gemeinnützigkeit. Und an der Gemeinnützigkeit arbeiten wir auch. Das ist jetzt im großen Teil so das sogenannte Arcanum. Ja, das hörst du halt genauso wie in den ganzen coolen Strategiespielen. Das Arcanum heißt, dass das jetzt eigentlich internes Regierungshandeln ist, über das man nicht so viel erzählen darf, um auch die Ergebnisse nicht zu gefährden. Ich kann so viel sagen, die Koalition, also FDP, Grüne und SPD, ist an maßgeblicher Stelle miteinander im Austausch, wie man diese Gemeinnützigkeit klären kann. Das soll über das Jahressteuergesetz funktionieren. Und da hängen sich aber eine Menge Debatten an, denn wenn man das eine regelt, Gemeinnützigkeit für den E-Sport, dann müsste man auch Gemeinnützigkeiten für andere Dinge regeln, die im Koalitionsvertrag stehen, und an der Stelle verhandelt die Koalition noch, also die Parlamentarierinnen und Parlamentarier verhandeln dann noch miteinander, und insofern arbeiten wir daran. Das Ergebnis werden wir dann vielleicht im Jahressteuergesetz 2024 sehen.
Kurzes Verständnis dafür. Wenn ich das richtig im Kopf habe, sind wir im zweiten Koalitionsvertrag, wo die Gemeinnützigkeit mit verhandelt wurde. Gibt es da ein Verständnis dafür, wieso es in den ersten 4 Jahren nicht funktioniert hat?
Also da hängt eine größere Debatte dran, wie gesagt, auch bei anderen Fragen, was gemeinnützig sein soll und was eben nicht gemeinnützig werden soll. Beim E-Sport sind sich eigentlich alle einig. Ich glaube, das ist aber auch, und da springe ich zurück zu unserer ersten Frage, warum, was ist eigentlich das Narrativ? Wir haben, was Gaming angeht und was E-Sport angeht, eigentlich eine ziemlich parteiübergreifend, ziemlich verschworene Community, die sagt, das ist ein super Thema, das sollten wir fördern. Ich selber habe da Kontakt mit Leuten aus allen demokratisch verfassten Parteien, also SPD, Grüne, FDP und CDU, CSU, die daran arbeiten wollen, das Thema voranzubringen. Aber der politische Kampf um Aufmerksamkeit passiert dann halt mit den Leuten, die andere inhaltliche Schwerpunkte haben. Ich sag mal den Innenpolitikern, den Jugendschutzpolitikern, den Finanzpolitikern und so weiter und so fort. Sodass der eigentliche, und das ist die Begründung für den, warum das der zweite Versuch ist, am Ende müssen wir uns, diejenigen, die sich mit Gaming befassen, durchsetzen im politischen Kampf um Aufmerksamkeit gegen alle anderen. Aber nicht gegen andere Parteien. Da sind wir parteiübergreifend sehr gut unterwegs.
Okay. Gibt es ein Bauchgefühl deiner Seite? Schaffen wir es noch in der Konstellation in den nächsten 2 Jahren knapp nicht mal eine Einigung hinzubekommen? Oder ist das etwas, wo du sagst, also realistisch gesehen wird das noch ein bisschen länger dauern?
Sagen wir mal so, ich bin fest davon überzeugt, dass der Wille, es zu schaffen, da ist. Und wenn der Wille der Koalition, sich bei der Neufassung der Steuergesetzgebung an der Stelle zusammenzuraufen, ausreicht, dann bin ich fest davon überzeugt, dass das auch klappen wird. Das entscheiden aber die Parlamentarierinnen und Parlamentarier.
Ja. Jetzt hast du ja gerade erwähnt, dass alle im Austausch sind. Ich finde das übrigens schön, dass das parteiübergreifend so behandelt wird, wie du es gerade dargestellt hast. Von außen wahrgenommen, ne, Politik immer so dieses typische, oh, es ist langweilig, es ist langsam. Machst gerade einen anderen Eindruck, du siehst es wahrscheinlich auch anders, weil du natürlich viel mehr mitbekommst. Jetzt nochmal, um auf diesen Branchendialog zurückzuspringen. Jetzt habt ihr euch quasi Leute eingeladen, ihr hattet ja jetzt eine gute Diskussionsrunde. Kannst du einmal erklären, was macht man jetzt mit diesem Feedback? Also wie wird jetzt dieses Feedback aufgearbeitet? Sind das auch Dinge, die euch noch komplett überraschen? Ne? Habt ihr das eigentlich schon auf dem Zettel, aber sucht noch so ein bisschen diese Validierung? Ähnlich wird auch ganz häufig bei der Unternehmensberatung. Und dann ganz konkret, so, was macht man jetzt damit?
2 Faktoren sind, glaube ich, ganz wichtig. Das eine ist, die E-Sports-Community ist gar nicht geübt, mit Leuten wie mir zu reden. Und die Leute wie ich sind auch nicht geübt, mit der E-Sports-Community zu reden. Das liegt an einer einzigen Sache, und das ist, normalerweise funktioniert die Interessenvertretung im großen politischen System in Berlin, deswegen nehme ich jetzt quasi Bundeshauptstadt als wirklich Bund, so, dass man einen Verband hat, der hat 4, 5 Vertreterinnen und Vertreter, die gehen quasi in die Ministerien, tragen ihre Dinge vor, werben dafür, machen mal eine Panel-Diskussion hier, mal einen parlamentarischen Abend da. Und so kommt man in Austausch und kann quasi die Ideen langsam in das politische System sickern lassen. Hier ist es so, dass der E-Sport an sich noch seine Stimme sucht. Natürlich gibt es den ESPD, natürlich gibt es einzelne große Akteure und natürlich gab es das Papier, das auch bei uns in dem E-Sport-Dialog am letzten Montag diskutiert worden ist. Aber trotzdem sucht man da noch so eine Art gemeinsame Sprache. Dass wir als BMWK wirklich mit einer Menge, wie gesagt, games-affiner Leute das jetzt zu unserer Aufgabe gemacht haben, hilft ein Stück weit, weil wir das dann in die anderen Ministerien tragen können. Insofern ist das Feedback aus so einem Stakeholder-Dialog für uns wirklich wichtig. Es muss uns gar nicht unbedingt überraschen. Es ist wichtig, dass wir die, dass wir unsere Story so feinjustieren können, dass wir sie mit den anderen Ministerien teilen. Und wer die politische Debatte verfolgt, hat auch gelesen, dass bestimmte Ministerien in letzter Zeit sich etwas skeptisch geäußert haben zur Gemeinnützigkeit. Ich kann für uns versichern, für das Wirtschaftsministerium, und wir sind federführend, so nennen wir das. Das heißt, wir sind diejenigen, die am Ende quasi die Position abstimmen. Wir sehen das anders, wir sind dafür, und ich glaube, am Ende kriegen wir auch die Ministerien dann dahinter, wenn die Geschichte gut ist, und die zu raffinieren. Für sowas sind diese breiten Austausche da. Ein Satz vielleicht noch, weil ich glaube, dass es auch ein bisschen verengt wird, diese Debatte immer auf die Gemeinnützigkeit des E-Sports. Das ist unglaublich wichtig, darüber können wir auch nochmal reden, warum. Es ist unglaublich wichtig, aber es ist nicht das Einzige. Mir fallen zum Beispiel auch Dinge ein wie Fachkräftegewinnung. Mir fallen Dinge, also die Fachkräfte, die nicht aus Deutschland oder Europa kommen, aber teilweise, sage ich mal, ein Spieler aus dem afrikanischen Raum oder so, die einfach wirklich auch Probleme haben, ein Visum oder eine Aufenthaltsgenehmigung zu kriegen, das zu begleiten, das politisch zu vereinfachen. Die Frage, ob wir ein großes, prestigeträchtiges Turnier nach Deutschland holen, und wie wir das begleiten, ob dann Landeshauptstadt Berlin oder Frankfurt oder München sich da verwenden und sagen, wir ziehen das jetzt zu uns und geben damit vollem politischen Druck auch dann uns Mühe, dass das ein Erfolg wird. Diese Dinge sind alles eine Frage von Anerkennung, das ist eine Frage von Akzeptanz, aber es ist am Ende auch ein stetes politisches Werben. Und da komme ich dann nochmal drauf, da hat der E-Sport noch ein bisschen Hausaufgaben zu machen, obwohl sich alle, die ich kenne, auch in den im Verband da wirklich Mühe geben.
Ja, also das, ich war ja leider Gottes, das darf man so nicht sagen, andersrum. Ich war zum Glück in den Flitterwochen und durfte deswegen leider nicht, so, das war eine falsche Wortsetzung hier, durfte ja leider nicht dann dabei sein. Hab aber auch Gutes gehört. Das, was mir kurz Zusammenfassung bisher gegeben worden ist, es gab nicht so unendlich viele Themen, dafür aber lieber diese Themen ein bisschen fokussierter angegangen. Da bin ich ja generell ein großer Freund von. Weil, ja, sonst hat man 1000 Themen aufgemacht, am Ende arbeitet man an gar keinem. Ist das auch deine Wahrnehmung dann letzten Endes gewesen?
Ja, wie gesagt, wichtig ist, dass man einfach so zwei, drei feste Forderungen hat, die man immer wieder in den politischen Prozess treibt. Und da ist die Gemeinnützigkeit einfach halt auch ein nicht vollendetes Versprechen. Das muss man auch sagen. Also ein Versprechen ist aber auch, wie gesagt, die Politiker und Politikerinnen gemeinsam tragen. Insofern ist es schon wichtig, dieses Versprechen stetig einzufordern, diesen einen Punkt zu haben. Aber man muss schon, und das sehen wir dann auch, da komme ich zurück auf das, was ich vorher gesagt habe, man muss schon irgendwie gucken, was überall am Tellerrand und darüber hinaus dann sonst noch so passiert. Wenn eine Org, wie die Clans heute ja heißen, Probleme hat, ihre Fachkräfte zu gewinnen oder quasi einen guten Spieler oder eine Spielerin haben, die sie gewinnen wollen, kriegen dann Probleme mit dem Aufenthaltsrecht oder so, dann ist das eine Sache, die sollte alle angehen. Weil wenn wir Deutschland als großes E-Sport als großen E-Sport-Hub etablieren wollen, dann ist es ganz wichtig, dass wir dann natürlich auch ein attraktiver Standort für die Spielerinnen und Spieler sind.
Ja, bin ich bei dir. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, aber es gibt so viele Themen, die für die Standorterhaltung, muss man ja fast sagen, wichtig sind, denn dass wir ja ein wichtiger Standort in Deutschland, mit Deutschland sind, ich meine, vieles, was irgendwie den E-Sport, das Pro-Gaming definiert hat, kommt ja auch aus Deutschland, wenn wir einfach nur an die ESL denken. Als das Urgestein, größter Ligenbetreiber der Welt, im Prinzip in Köln geboren, wobei ich werde uns bald noch einen Gast einladen, der uns noch Geschichten erzählen kann, dass auch in Berlin eigentlich irgendwie schon was gestartet ist, aber das nur schon mal kleiner Spoiler. Wir im Prinzip ganz lange Weltmarktführer waren, sind, weiß ich jetzt nicht, wie man das dann am Ende definieren möchte, ne? Aber das ist so Dinge, mit denen wir uns ja immer wieder beschäftigen, was können wir tun, damit wir Erhalt haben können, im besten Fall auch Ausbau, auch gerne in die offene Runde hier so ein bisschen, ne, mal reingeworfen.
Ich kann das aufnehmen, also wir haben ja ganz lang, und das mache ich ja heute eigentlich noch, ich schaue mir eigentlich ja den E-Sport so in der Makroperspektive an, global viel mehr, ne? Also man sieht halt so, okay, was passiert eigentlich auf der Welt, wo kommt das Geld eigentlich her, wo geht das Geld eigentlich hin, was wird damit gemacht, und ich finde schon, dass man sagen kann, dass du dir, wenn du dir gerade die alten und frühen Zeiten anschaust, da war Deutschland ja einfach wirklich Vorreiter bei ganz vielen Themen. Und jetzt hast du ja gerade auch nochmal Marco gesagt, so dass auch Dennis viel gemacht hat, hier, klar, hier für den Markt, aber auch natürlich für E-Sports generell. Du hast die ESL gerade in den Raum geworfen. Es gibt ja ganz viele Beispiele einfach von, Organisationen, Veranstaltungen, einfach von Dingen, die aus Deutschland heraus eigentlich maßgeblich mit am E-Sports beteiligt waren. Und wenn ich mir das jetzt für mich anschaue, sehe ich halt zwei große Faktoren. Das eine ist halt, klar, Wirtschaft. Ne? Also was kann E-Sports irgendwie für die Wirtschaft tun und was ist das eigentlich für ein, so eine, in Economics, was ist das so für ein Treiber? Und das andere ist aber natürlich auch gesellschaftlicher Wandel. Das haben wir jetzt ja beides mal so leicht irgendwie tangiert. Also ich glaube halt, dass, wenn man sich das jetzt anschaut, ist vielleicht eher eine Frage, so haben wir mit Deutschland einfach, weil es so neu war, weil es so früh war, waren wir einfach zu früh zu gut. Und haben wir dann das Potenzial, was wir im Markt in Deutschland hatten, gar nicht wirklich genutzt. Aber ich glaube, das liegt wahrscheinlich auch eher daran, dass das Thema so neu war. Ne? Das ist ja, Prozesse brauchen einfach eben auch Zeit. Aber zum Glück, und das ist ja da die andere Perspektive, wird das ja jetzt durch diesen gesellschaftlichen Wandel getrieben. Weil ja auch wie Marco gerade meinte, hey, so, wir sind jetzt in Positionen, wo wir plötzlich Entscheidungen treffen können. Ne, das ist ja genau dieser Generationswandel, der auch, glaube ich, passieren muss. Vielleicht an dich, Marco, beschäftigst du dich mit beidem? Wo ist so dein Schwerpunkt? Oder ist das wirklich einfach nur, dass Wirtschaft einfach bedingt wird durch den Wandel?
Also ich gebe mal meine Perspektive, aber ich gucke quasi da in eure Gesichter und wenn ihr den Kopf schüttelt, bin ich da wirklich noch total happy, wenn man mich nachjustiert. Ich habe ja den Anfänge miterlebt mit Warcraft 3, damals als ich Anfänge nicht, aber quasi schon ziemlich früh dabei mit Warcraft 3 und dann später Starcraft 2, wie auch so ein bisschen Thermik aus oder so ein bisschen Luft aus dem System entwichen ist ein Stück weit über Starcraft 2 bis heute. RTS nicht mehr so richtig relevant ist. Was war damals? Für mich gab es damals ein paar Clans, die unfassbar stark waren aus Deutschland und die wirklich auch starke Spieler aus Europa angelockt haben. Ich erinnere mich dann noch an die nordische Expansion von SK Gaming, die damals noch Schrotkommando hieß, oder Schröd, je nachdem, wie man es quasi aussprach und ob man schon Zugang zu Audio-Internet hatte, saß man im Schuh und hat Schröd oder Schrot gesagt. Egal jetzt. So der Punkt aber, was ich wenig hinaus will, da gab es eine nordische Expansion. Da wurde quasi europäisiert. Und dann fehlte aber der letzte Schliff der Professionalisierung. Und es gibt so zwei, drei, die kommen aus der Zeit, die haben das geschafft, die haben das quasi dann irgendwann als Business entdeckt und nicht nur quasi als Liebhaberei. Und es gibt zwei, drei, die sind dann im Prinzip einfach so weit nach vorne mit dem Thema, dass sie heute noch da sind und quasi wie Papa vom Krieg erzählen können. Der Unterschied ist aber, dass diese Professionalisierung in Deutschland am Ende ausgeblieben ist auf breiter Flur. Das ist meine Auffassung. Ihr werdet das wahrscheinlich, ihr habt viel mehr Ökosystemkenntnisse und vielleicht fallen euch da deutlich mehr ein. Und heute ist das Problem, dass ein paar der Spiele, ich habe damals auch Counter-Strike im Clan gespielt, das kannst du nur schwierig in der Grundschule oder später in der Schule jetzt quasi als Prime Example, also als bestes Beispiel für E-Sports bewerben. Warum? Weil es vor allen Dingen am Ende der Spieleinhalt ist, du schießt anderen in den Kopf. Da komme ich zurück zu der Debatte, was für ein Spiel man eigentlich braucht. Erlaubt mir diesen kleinen Exkurs. Ich bin Fußballtrainer bei Achtjährigen, also in der F-Jugend. Diesen Achtjährigen kann ich innerhalb von 5 Minuten Fußball erklären. Ich schaffe es aber nicht, innerhalb von 5 Minuten einem Achtjährigen und wahrscheinlich auch nicht unbedingt einem Zehnjährigen, der keine Vorkenntnisse hat, League of Legends zu erklären. Und der Sprung, den ich brauche, vom Nichtwissen ins, ich habe mich einigermaßen orientiert, bis hin zum, okay, ich habe kapiert, was da wirklich passiert, ist unfassbar hoch bei den meisten E-Sport-Titeln. Bei denen er leicht ist, die wiederum sind, sagen wir mal, jetzt nicht unbedingt mit den jugendfreundlichen Inhalten, also die Kinder spielen trotzdem alle Fortnite, mach ich mir auch nichts vor, darum geht's auch gar nicht. Ich will nur sagen, das ist jetzt natürlich eine schwierige Debatte, die man dann führen muss, wenn man sagt, ey, wir brauchen mehr Nachwuchsgewinnung für unseren Counter-Strike-Clan, für unsere Counter-Strike-Org und dann gehen wir jetzt mal in die Schulen rein. Ist schwierig. Insofern, was fehlt, ist der Titel, der eine niedrige Einstiegshürde hat, die man schnell auch Kindern erklären kann, einfach damit die Skills schon früh gesetzt werden und auf der anderen Seite aber einen Spieleinhalt hat, der in der Breite anschlussfähig ist. Dieses Spiel gibt es nicht. Das wäre meine These. Und solange das noch ausbleibt, haben wir immer noch so eine Verinselung der E-Sports-Titel. Dann gibt es mal hier einen Titel, dann gibt es mal hier Valorant und dann kommt mal da was Neues. Es hält alles 3-4 Jahre, weil es ja auch keine Kritik, nur eine Auffassung, weil es ja auch aus der Perspektive des Publishers nur für wenig Spiele Sinn gibt, einen ewigen Titel einzuführen. Also quasi immer das Ding einfach zu updaten, anstatt das Genre quasi Anführungszeichen neu zu erfinden und damit neue Software zu verkaufen. Also im Prinzip, je mehr diese Spielmodelle an Abo-Modelle gehen, desto mehr gibt es für einen Publisher auch Sinn, an einem ewigen Titel zu arbeiten.
Ich kann dir noch
Munition. Ich hoffe, das gibt Sinn für euch.
Nee, total. Und ich gebe dir sogar noch Munition, weil ich habe in meinen ganz alten Decks habe ich das noch aufgelistet, gerade aus Zuschauerperspektive vielmehr, dass du dir, wenn du dir Fußball anschaust, du hast eine Uhr, du hast die Teams und einen Spielstand. Und das sind so in der Regel also die Datenpunkte, die du konstant auf dem Bildschirm siehst. Ne? Mhm. Und dann guckst du dir dagegen League of Legends an. Und ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf. Ich habe das Deck noch irgendwo. also die konstante Anzahl der Datenpunkte bei so einem League of Legends Spiel ist im dreistelligen Bereich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also es ist halt absurd. Und wenn du das Spiel nicht kennst, folgst du dem auch nicht. Das ist bei Counter-Strike ist das also ich sag mal, ne, es ist relativ einfach, wenn ich dir sage, ich springe aus einem Fenster, drehe mich im Kreis und schaffe dann noch, dir den Kopftreffer zu verpassen, dann kann man diesen Skill halt verstehen. Aber das Metagame verstehst du halt einfach auch nicht. Ne? Also ich glaube, dass du diese Komplexität, die einige Spiele mitbringen, sind ja auch zum Zuschauen einfach eine Hürde. Ne? Also ich habe meine Frau mal mitgenommen früher zu League of Legends spielen und mein Lieblingszitat ist halt wirklich immer, dass sie gesagt hat, hey, also da ne Feuerwerk und dann jubeln alle. Und so hat sie League of Legends wahrgenommen. Ne? Und das stimmt ja.
Also ich habe übrigens ähnliche Erfahrungen mit meiner Frau gemacht, die wirklich sehr viel Verständnis für eine Menge Nerdigkeiten, die ich so besitze, hat. Insofern bei League of Legends, als ich quasi durch die Gaming-Zuständigkeit und durch meine Zuneigung zu Eintracht Spandau versucht habe, mich gelegentlich diesen Spielen zu widmen, die saß da auch davor und hat das nicht verstanden und hat aber auch quasi, wie gesagt, durch die Eindrucksrolle gar nicht richtig Lust, es zu verstehen. Im Gegensatz zu den anderen nerdigen Dingen, die ich so tue, bei der sie großes Verständnis für mich hat.
Und das kann man auch verstehen, ne? Also ich wollte das einfach nur nochmal bestärken, was du gesagt hast, weil ich glaube, das ist ein echtes Problem. Und das ist ja auch lustigerweise ein Problem. Wir haben jetzt 2024, ne? Das ist ja schon, das Problem hatten wir ja schon 2015, 2014 und auch irgendwie davor, ne? Also es ist ja ein durchaus ja lang existentes Problem irgendwie. Glaubst du aber, dass Sportsimulationen, jetzt nimmst du sowas wie EAFC oder nimm irgendwas, was so Sport repliziert, glaubst du, dass das ein guter Weg ist, um so ein bisschen diese Gaming-Barriere abzubauen oder ist das zu nah am echten Sport und zu wenig in diesem Hardcore-Gaming jetzt in Anführungsstrichen?
Um ehrlich zu sein, das ist ungefähr so, wie wenn man vegane Kochbücher hat, bei denen immer quasi dann am Ende Fleischgerichte nachgekocht werden. Ich finde das nicht besonders klug. Vegane Küche schmeckt mir dann, wenn sie nicht versucht, Fleischgerichte zu imitieren. Ich habe nichts an einem vegetarischen Burger. Ich kann das mal essen, aber das zieht mich nicht. Aber ich habe zwei Kochbücher, also ich koche gerne Fleisch, ich koche gerne vegan, aber ich koche vegane Gerichte nicht, weil sie vegan sind, sondern weil sie insgesamt gut komponiert sind. Und ich glaube, das kann man auf den Sportbereich an der Stelle übertragen. Warum sollte ich als Einzelner quasi jemandem zugucken, wie er jetzt bei FC an der Stelle zwar sehr, sehr gut Fußball spielt, aber in einem virtuellen Rahmen mit virtuellen Spielern. Die ganze Fankultur des Fußballs kommt ja aus den echten Spielern, von den echten Vereinen und von der echten Zuneigung. Insofern glaube ich, dass diese zwei Ableitungen, ich gehe ins Digitale und gucke jemand anderem dabei zu, wo er etwas macht, das funktioniert schlechter, als einfach auf den Fußballplatz zu gehen, es selbst zu spielen oder aber einen wirklich guten Fußballspiel, Champions League oder so zu gucken. Wenn ich das darf, würde ich an der Stelle einflechten, dass diese Fankultursache, weil das ist mir nämlich auch wichtig. Wie gesagt, jenseits vom ewigen Spiel, und da wäre ich total dankbar, wenn Dennis mal noch sagen würde, warum er eigentlich glaubt, RTS, also Real-Time Strategy, nicht mehr funktioniert. Aber jenseits vom ewigen Spiel, wo auch die Skills übertragbar sind, also wo das, was ich gelernt habe in dem einen Titel, mir die Rest meiner Spielerkarriere dann auch hilft, wie bei Schach zum Beispiel oder auch bei Kartenspielen. Ich selber bin ein riesen Magic the Gathering-Fan. Das Spiel, ich spiele das seit 30 Jahren. Ich hab noch schwarzrandige Dual Lands, also sehr cool. Ich spiele das Ewigkeiten und es macht immer noch Spaß. Und alles, was ich gelernt habe, bringt sich 35 Jahre später dann immer noch ein. Und das fehlt beim Gaming und bestimmten Dingen, weil die Titel halt dann sich neu erfinden. Ich habe ja gesagt, das ist in Teilen auch ein Interesse des Publishers. Aber dass die Fankultur ja auch, selbst wenn ich jetzt Eintracht Spandau-Fan wäre, tief, dann ist Eintracht Spandau, die Jungs machen das super als Produkt, als Marketing auch. Aber der Rooster, der ändert sich ja ständig. Die neuen Spielerinnen und Spieler kommen. Ich weiß, dass sie es angelegt hatten auf mehr Kontinuität an der Sache, weil sie wissen, dass das wichtig ist, aber trotzdem hat man halt im E-Sport selber diese Mechanismen, dass die Leute halt ein halbes Jahr bleiben, mal anderthalb Jahre und dann sind sie wieder weg. Mein Sohn ist Riesenfan von Mbappé und von Musiala. Musiala ist ein Eigengewächs der Bayern, Ewigkeiten da. Mbappé ist, ich nenne es jetzt mal freundlich, auch ein Söldner ein bisschen, aber trotzdem sind das Helden, und zwar die Vereine, aber auch in Teilen einfach die einzelnen Spieler. Und solange der E-Sport da diese Fankultur nicht bedienen kann, glaube ich, fehlt ihm auch noch was für den richtigen Take-off.
Ich würde die Frage gleich an Dennis weitergeben. Ich will nur noch einmal was dazwischen schieben. Ich habe das auf einem Vortrag jetzt letztens gesagt, dann ne, wurde ich damit zitiert und ich weiß jetzt, wer es gesagt hat. Das hat der Robrindo Ulla gesagt. Da habe ich es geklaut. Er sagte nämlich mal, dass der große Fehler ist eigentlich immer der, dass wenn du dir Gaming anguckst und Spiele, dass die Leute die Skills nicht wahrnehmen. Ne? Du denkst immer, das sind halt irgendwie Skills in einem Spiel, die sind nicht echt. Aber du benutzt ja echte Skills in einem virtuellen Raum. Das heißt, deine Skills sind ja einfach echt. Und ne, Magic spiele ich auch. Ich spiele auch jetzt tatsächlich mit einigen Spandauern und Berlinern, wenn wir uns dann treffen, irgendwie Magic. Wir fahren auch gemeinsam auf Events. Also ich bin da auch wieder total Feuer und Flamme. Und das ist ja einfach viel mehr als nur, wir spielen mal ein Spiel. Klar, es wird auch Spaß, aber genau diese Skills. Oder wenn du, selbst wenn du Counter-Strike spielst, oder, und da schlage ich jetzt nämlich auch die Brücke zu einem RTS, wenn du dir anguckst, wie viele APM, also Action per Minute, die haben, ne? Und das sind ja dann irgendwie mehrere Aktionen in der Sekunde, die aber Sinn ergeben. Also ist ja kein, das ist ja kein Nonsens, ne? Ich drücke ja nicht einfach nur wild auf Tasten rum, sondern ich habe ja wirklich eine Strategie im Kopf, mache etwas, mache das so schnell. Das ist ja quasi Schach auf Koks, ne? Oder auf irgendwie Steroiden. Und das ist ja Flottenmanagement. Also diese ganzen Dancing-Techniken. Ich will jetzt gar nicht zu weit rein. Ne? Ihr wisst wahrscheinlich besser als ich, was das ist. Ne? Wenn du deine Einheiten halt wirklich einzeln bewegst, und zwar so, dass du dem Gegner möglichst viel Zeit stiehlst. Oder, also solche Dinge. Das ist ja so hochkomplex. Aber das nimmt doch niemand wahr, der das Spiel einfach sieht. Ne? Es sind aber tatsächlich echte Skills. Und also ich glaube, dass wir einfach mal, das machen ja Unternehmen zum Glück auch gerade, dass wir mal wirklich visualisieren und zerlegen müssen, welche Skills lernt man eigentlich in diesen Spielen. Ne, so World of Warcraft, immer das beste Beispiel für Leadership, ne, in einem Raid. Oder jeder hat seine Aufgabe, du musst 40 Leute koordinieren und so. Also ich glaube einfach, dass viel oder häufig diese Skills nicht wirklich wahrgenommen werden, weil, ach, das sind ja nur Videospiele. Ne? Und ich fand RTS immer unheimlich komplex, deswegen haben mir die eigentlich nie so viel Spaß gemacht, weil ich immer viel Casual gespielt habe. Aber ich weiß nicht, Dennis, Stormgate,
ja,
steht
also
jetzt auf der Liste.
Ja, um die Frage von Marco und wenig zu beantworten. Ich glaube, es gibt schon Zyklen, wo gewisse Genres mehr oder weniger Relevanz haben. Ich glaube, Strategie war sehr lange sehr relevant. Die Herausforderung mit Strategie, Chris hat es gerade gesagt, es ist halt sehr komplex. Ich glaube, die Komplexität alleine ist nicht das Problem. Denn auch andere Spiele können sehr komplex sein, auch Brettspiele beispielsweise. Aber was noch dazu kommt, mit der Komplexität kommt noch dazu, dass du auch mechanisch sehr gut sein musst. Das heißt, du bist nicht nur derjenige, der schnell läuft, sondern du musst auch noch derjenige sein, der noch versteht, warum du jetzt dahin läufst und warum jetzt der, keine Ahnung, der Ball genau dahin gespielt werden muss, damit du dann einen Raum öffnest, etc. pp., um es mal kurz auf Fußball zu projizieren. Und das ist halt bei Strategiespielen also doppelt schwer. Du kannst vielleicht sehr schnell sein, dafür bist du vielleicht nicht derjenige, der strategisch genug denkt oder andersrum. Und hier musst du beides schaffen. Und darüber hinaus, dritter Punkt, es ist halt oft oder es ist selten ein Spiel, das man mit größeren Gruppen spielt. Das heißt, meistens ist es ein 1 gegen 1, vielleicht ein 2 gegen 2. Und daraus hat sich ja eigentlich dann MOBA entwickelt. Ne? League of Legends, Dota 2, Dota 1. Das war ja dann sozusagen aus dem Strategie-Genre heraus, entwickelte sich ein neues Genre, nämlich MOBA. Und damit hast du auf einmal 5v5 gehabt, hast aber dann keine Aufbausimulation mehr im klassischen Sinne, hast aber noch Elemente aus dem klassischen Strategiebereich, den wir alle beispielsweise aus Warcraft 3 kennen, mit den Helden. Das wurde übernommen. Du hast Items, ne, gewisse Dinge, du hast trotzdem noch dein Headquarter sozusagen auf beiden Seiten, ein paar Türme. Es wurde halt stark reduziert und es wurde eher für die Masse gebaut, um dann auch mit Freunden gemeinsam auch mal spielen zu können. Und das hat dann gut funktioniert und es hat es dann so ein bisschen abgelöst, würde ich jetzt fast sagen. Ne? Und, das ist das, was ich sehe. Und ja, mit Stormgate hat man ein neues Strategiespiel, wenn wie auch noch ein, zwei andere, die auf dem Markt, glaube ich, jetzt sich langsam sicher versuchen zu etablieren. Aber ich glaube, die Herausforderung wird immer die gleiche sein. Die Frage ist, findet man einen einfachen Zugang, um vielleicht auch mal mehr als 2 gegen 2 zu spielen?
Aber selbst an dich jetzt. Du spielst ja viel Valorant aktuell,
ja,
glaube ich. Weiß nicht, ob das noch
also
so ist.
Momentan fehlt mir die Zeit, aber ja.
Genau, aber wenn du spielst, dann wohl eher Valorant. Spielst du gerade Stormgate aktiv? Du hast ja Zugang wahrscheinlich. Spielst du tatsächlich auch? Oder?
Moment, also das liegt aber jetzt gerade, ich würde es jetzt gerne, das wäre jetzt mein nächster Titel wieder, den ich wieder aktiv mal wieder ausprobieren möchte, weil das Spiel jetzt sehr viel weiter ist als beim letzten Mal. Aber einfach nur aus dem Interesse heraus, ob ich das dann dauerhaft spiele, schwierige Beantwortung, weil es hängt halt echt auch vom Freundeskreis ab und den Leuten, die dann mitspielen. Ne? Tatsache.
Ja. Also ich muss jetzt einmal kurz, genau, Johannes hat auch gerade im Chat geschrieben, ich wollte jetzt einmal kurz eine Überleitung machen, weil wir hatten gerade noch technische Probleme, hat man hoffentlich nicht gemerkt. Wenn ihr es nicht merkt, hat Johannes gut geschnitten. Wenn ihr uns sagt, wo der Schnitt ist, haben wir ein Problem. Nein, aber wir haben uns trotzdem entschieden, jetzt die Folge weiter aufzunehmen. Jetzt muss Dennis aber auch gleich los. Ich würde jetzt damit so ein bisschen das Ende einleiten und würde dich vor allem, Marco, nochmal fragen, Hast du noch Gedanken, die du gerne loswerden möchtest, wo wir dir jetzt keine konkrete Frage zugestellt haben? Oder hast du noch irgendwas im Kopf, von dem du dir denkst, ey, das würde ich aber eigentlich gerne noch sagen?
Also ich glaube, ich habe bei den News ja eben, bevor ich rausgeflogen bin, noch, ihr habt da mehrfach das Wort Ökosystem benutzt. Und ich würde gleich die letzten 5 Minuten noch dafür nutzen, mal zu sagen, was eigentlich ein Ökosystem aus meiner Perspektive ist und was wir für eine Verantwortung haben. Also das gilt jetzt für die Games-Förderung, das gilt für E-Sports, das gilt im Prinzip eigentlich für alles, das übertragbar. Ein Ökosystem heißt immer so, die Leute verstecken sich in dem Begriff, weil sie nicht so genau wissen, was man da eigentlich machen sollte und wer mit wem spricht. Am Ende hat ein Ökosystem einfach in meinen Augen große Bäume, also wir reden wirklich von Natur, große Bäume, die spenden Schatten und Schutz. In deren Schatten und Schutz können kleine Bäumchen, kleine Sträucher, kleine Blümchen wachsen. Dann gibt es Vögel und Bienchen und es gibt Ameisen. Es gibt also die kleinen, die Arbeiter in Anführungszeichen im Ökosystem. Und man kann es quasi jetzt, deswegen mache ich es komprimiert, von der Förderung bis auf die E-Sports-Branche übertragen. Es braucht einfach 2, 3 Leuchtturmplayer, die Talente anlocken, die im Prinzip große Projekte anlocken, die auch ein Turnier anlocken und die wirklich Aufmerksamkeit reinziehen, die auch Heldengeschichten fabrizieren können. Also Chained Echoes zum Beispiel, letztes Jahr beim BCP, für mich eine Heldengeschichte. Der Mann hat das 3 Jahre oder mehr sogar quasi in seinem eigenen Studio selbst zusammengebastelt. Tolles Spiel, hat mich total abgeholt in meiner Nostalgie. Solche Leuchtturm brauchen wir, solche Heldengeschichten brauchen wir, damit in deren Schatten, in Anführungszeichen, andere Leute Lust haben, sich diesem Thema zuzuwenden, andere auch außerhalb Deutschlands, außerhalb Europas Lust haben, in so einen Standort wie Deutschland, Standort wie Europa zu kommen und da von dort aus dann auch mitzuarbeiten an tollen Projekten. Und dafür braucht man im Prinzip eine positive Story. Man braucht quasi das Licht. Man braucht den Dünger, das ist das Geld. Das kommt manchmal von privaten VCs, manchmal kommt es vom Staat. Am Ende muss es aber da sein. Und man braucht natürlich am Ende das Leben. Also die Saatkörner, die Blumensamen und auch die Ameisen, die Bienchen und die Schmetterlinge, die an was arbeiten. Ich persönlich halte das Ministerium und die Regierung für, in Teilen nennen wir sie als Bienen. Ihr seid auch quasi als Schmetterlinge in der Branche unterwegs, indem ihr eure Geschichte erzählt, indem ihr euren Teil dazu beitragt. Am Ende funktionieren, wenn alle diese Teile zusammenkommen und gut miteinander harmonieren, kann ein Ökosystem wirklich gedeihen und dann passiert eine richtig tolle Sache, dann fliegt es nämlich richtig und dann geht es richtig ab und dann haben wir sowas wie zum Beispiel beim E-Sport in Frankreich, wo von der politischen Spitze bis hin zu den Orks quasi richtig professionell durchgezogen wird. Das ist ein Traum, der in mir schwelt und wo ich versuche, mein kleines Schärflein dazu beizutragen.
Also ich glaube, dass wir froh sein können, dass wir jemanden wie dich haben, der auch den Markt einfach versteht. Oder auch nicht nur den Markt, sondern, weißt du, der Gaming versteht. Und ich sage immer ganz oft, wenn du dir so Nerdkultur, Fandoms und so anschaust, ne, jetzt auch reiner Marketing-Sicht, du siehst dann immer Firmen, die versuchen, diese Zielgruppen anzusprechen. Und ich glaube, es ist immer sehr schwierig, diese Zielgruppen anzusprechen, wenn du nicht so ein bisschen Teil dieser Zielgruppe bist. Ne, deswegen einfach vielleicht als Feedback oder das ist mein Gedanke, ich finde es total super, wir kannten uns jetzt nicht vorher, ich finde es total super, dass wir jemanden wie dich haben, der einfach so viel eine Grassroots mitbringt, der das alles gesehen hat, der das aber alles mitgemacht hat vor allem, ne? Der selber mal gespielt hat und auch noch spielt. Ich glaube, dass das einfach essentiell ist, weil wir dann nämlich nicht diese Debatte, ne, aus dem Elfenbeinturm irgendwie führen, sondern wir tatsächlich über die Sache reden können, ne? Und da ist ein gegenseitiges Verständnis. Und dann hast du schon gesagt, so, wir verstehen vielleicht nicht immer das, was du sagst, du verstehst nicht das, was wir sagen, also um jetzt so in diesen, ne, Wir- und Du-Terminologien zu bleiben. Mhm. Ich glaube, E-Sports und Politik, da gibt es noch viel Annäherung, aber ich bin echt total froh, dass da jemand jetzt mit dir sitzt, der das halt einfach zumindest nachvollziehen kann und dann aber auch einfach übersetzen kann, ne? Weil vielleicht sind wir nicht immer die Besten darin, auszudrücken, was wir eigentlich wollen.
Ja, herzlichen Dank, dass wir daran weiter zusammenarbeiten. Herzlichen Dank, dass ich bei euch sein durfte.
Eine Frage habe ich noch. Mhm. Hast du denn jemanden oder kennst du noch jemanden, mit dem wir unbedingt sprechen sollten in diesem wunderschönen Podcast?
Ich bin ja als Staatsvertreter irgendwie auch zur Neutralität verpflichtet, aber ich glaube, was ihr mal einladen könntet, wären im Prinzip Vertreter von Unternehmen, die im Prinzip versuchen, in Deutschland Spiel zu machen. Oder quasi ladet doch den Entwickler von Chained Echoes ein. Der kann euch eine wirklich, glaube ich, tolle Geschichte darüber erzählen, wie man mit Fleiß, Hartnäckigkeit und ohne sich frustrieren zu lassen einfach ein Ding durchzieht, obwohl man völlig ahnungslos ist, ob das irgendwann fliegt und ob man es zu Ende kriegt.
Super Typ. Danke dir vielmals. Ja. Marco hat mich sehr gefreut, oder hat uns sehr gefreut, dass du dabei warst. Und die Zeit genommen hast, dir jetzt erstmal noch alles Gute und eine entspannte Woche.
Ganz herzlichen Dank und ciao euch allen. Ciao.
Tschüss.
system shut down.